Sem Woll. Ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier-Hassler und Michael Ecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sem Woll, der Podcast für Osttirol. Ich bin Ecker Michael, der Chefredakteur des Osttiroler Boten. Und mir gegenüber sitzt, wie immer, auch heute der Dieter Meier-Hassler, Kolumnist des Osttiroler Boten. Grüß dich, Dieter. Servus.
Servus, Michael.
Bist du schon im Weihnachtsmodus? Wir nehmen dich heute auf am Montag, 22. Dezember. Wie schaut's denn aus?
Jein, so mittelmäßig, aber ein bisschen freut man sich doch. Und ich habe jetzt ein bisschen Verwandtschaftsbesuche gemacht und quasi private Weihnachtsfeiern. Also in der Richtung geht schon ein bisschen weihnachtlich zu.
Sagen das heißt, so. Der Christbaum steht schon oder wann?
Nein, er ist schon daheim, aber wir werden ihn erst morgen aufstellen. Und dann wie sich das gehört, am 24. dann aufputzen.
Richtig gut. Ja, wir haben jetzt ja tatsächlich auch beim Osttiroler Boten ein bisschen entspanntere Tage, weil wir ja heute schon, also am 22. Dezember, mit der Printzeitung erschienen sind. Wir haben ganz eine schöne Krippe vorne auf der Titelseite und haben auch eine schöne Geschichte im Innenteil und ein Video auf osttirolerbote.at dazu. Und deshalb habe ich heute leicht Zeit, mit dir da ein bisschen zu quatschen, was im vergangenen Jahr so passiert ist. Wir haben uns gedacht, das ist jetzt vielleicht wirklich schön an der Zeit. Wir haben ja jetzt die 25. Episode unseres Podcasts. Man kann ja eigentlich sagen, Dieter, dass es schon mehr oder weniger ein bisschen Erfolgsmodell ist, oder?
Ja, ich hoffe schon. Also ich meine, die Feedbacks sind gut. Ich glaube, du prüfst da an die Zahlen. Wir sind stetig am Wachsen. Und für unseren Lokalkolorit-Podcast haben wir, glaube ich, eine schöne Reichweite. Das ist natürlich vergleichbar mit Nationalreichweite von irgendwelchen Podcasts. Aber für Osttirol und Exil-Osttiroler, glaube ich, haben wir ein schönes Format geschaffen.
Wobei jetzt schon von Auswärtigen gehört haben, dass wir durchaus unterhalten können. Also man hört uns auch gern außerhalb Osttirols, auch wenn man jetzt nichts mit Osttirol im Konkreten zu tun hat.
Also auch von Nicht-Exil-Osttirol oder kein Exil-Osttirol,
ja, finde ich cool. Also ich glaube, die Leute mögen auch ein bisschen unseren Dialekt und ja, unsere Themen. Viele unserer Osttirol-Themen kommen ja auch vielleicht ein bisschen auf andere Regionen in Österreich umwälzen. Oder? So ist es ja nicht, dass wir nur über Themen sprechen, die nur in Osttirol interessant sein.
Nein, gerade was das Militärthema ist, natürlich haben wir schon auf Osttirol bezogen, aber das ist sicher generell und gibt viele Themen, die was Osttirol zwar beispielhaft dasteht, aber sicher für andere ländliche Regionen gleich gilt. Und die Stadt interessiert wahrscheinlich, was am Land passiert.
Ja, Dieter, wir stehen jetzt am Ende des Jahres. Wir haben die 25. Episode und es ist aufgelegt, was wir heute für ein Thema haben. Nämlich, wir machen einen Jahresrückblick. Jetzt ist die Frage, wie macht man klassischen Jahresrückblick? Im Grunde bei der Zeitung ist so, da setzt sich unsere Mitarbeiterin, die Magdalena Girstmeier, mit dem ganzen Stöcken der Ausgaben hin, plattelt sie durch und notiert sich, welche Geschichten das besonders interessant war. So, wir könnten das jetzt auch machen. Wir machen das aber nicht so, weil wir versuchen halbwegs einen modernen Podcast zu gestalten. Und wir haben uns folgendes Format überlegt. Nämlich, wir haben zwei Kategorien. Einmal Good News und einmal Bad News. Und jeder von uns hat sich im Vorfeld dieser Ausgabe 5 Good News und 5 Bad News überlegt. Und wir wissen jetzt nicht, was der jeweils andere für Geschichten dabei hat. Und ich glaube, deshalb ist es jetzt auch für uns ein bisschen eine Überraschung und spannend. Ich freue mich jetzt schon auf deinen Input und ich bin auch schon ganz gespannt, was du zu meinen Geschichten sagst, weil das eine oder andere unkonventionelle Thema habe ich dabei. Wichtig vorab zu sagen, es sind nicht nur Themen, die wir im Podcast behandelt haben, sondern grundsätzlich Dinge, die in Osttirol passiert sein. Es sind Dinge, Stories aus unserer persönlicher Sicht, oder? Also für die sind vielleicht andere Dinge Good News als für mich und ich freue mich jetzt. Und ich habe gesagt, wir starten von hinten nach vorne, also von 5 bis 1 und starten gleich einmal mit der Kategorie Bad News, aus dem Grund, dass man mit den Good News abschließen. Ich glaube, das ist eine gute Vorgehensweise. Dieter, start mit deinen Bad News. Was ist bei dir auf Nummer 5?
Gar nicht so einfach. Die Reihenfolge habe ich mir gar nicht so überlegt. Ja, also für mich, ob es jetzt Bad News ist, wohl, es gehört schon die Bad News. Es ist das Wolfsthema, glaube ich, berührt uns schon. Wie soll der Wolf geschossen werden? Soll er nicht geschossen werden? Ist es ein Problem für die, oder wie groß ist das Problem für die Almbauern? Und das Land Tirol hat es insoweit so weit gelöst, dass jetzt, sobald da das gemeldet wird und wirklich dann viele Nutztiere gerissen werden von Wolf, dass der nachher zum Abschuss freigegeben wird. Was in Osttirol, glaube ich, zumindest bei der bäuerlichen Bevölkerung auf 100% Zustimmung stößt und ich glaube auch sonst eine breite Konsens in der Bevölkerung hat. Aber natürlich Tierschützer wettern da dagegen, weil es so dumm ein Wolf ist. Aber das ist schon ein Thema, das uns, glaube ich, alle zumindest indirekt berührt.
Mhm. Das war ja kürzlich erst wieder ziemlich das Thema, weil der Naturschutzbund hat tatsächlich Anfang Dezember eine Aussendung an alle Medien rausgeschickt mit der Headline: Wölfe in Siedlungsnähe, keine Gefahr für den Menschen. Und ich habe es dann gesehen, im Mitbewerb war es, die haben die Schlagzeile ziemlich so genau übernommen. Und wir haben es dann in der Redaktion diskutiert und haben gesagt, ja, vielleicht sollten wir das auch machen, weil also wir sollten schon auf die Presseaussendung schon bearbeiten, aber ich hätte halt auch gerne einen Gegenpart, oder? Weil ich habe persönlich keine Freude mit Wölfen in Siedlungsgebieten, oder? Und die Magdalena Gerstmeier hat sich dann diesem Thema angenommen und hat dann auch den Hans Winkler, den Bezirksjägermeister, dazu befragt und ich gebe bei der Sache tatsächlich recht. Wölfe sind nach wie vor ein Problem, wobei man den politischen Akteuren nicht unterstellen könnte, dass sie nichts dagegen unternehmen, oder?
Nein, das ist Thema. Ich sag, das ja. Land hat momentan eine Lösung gefunden, wo die Tierschützer keine Freude haben. Mhm. Aber ich glaube, in der breiten Bevölkerung findet es relativ hohen Konsens, weil, wie gesagt, wenn es wirklich Probleme gibt und es verfindet ja keiner 10 tote Viecher und das ist ja dann da und wenn das dann öfters passiert, dann wird er halt zum Abschluss freigegeben. Und das ist, glaube ich, für unsere momentane Situation die beste Lösung. Wenn wir jetzt von den Tierschützern auf den Deckel kriegen, aber mit dem muss das Land leben und wir leben auch damit, da die Sachen.
Und man muss sich in dem Zusammenhang vielleicht noch dazu sagen, dass auch der Norbert Totschnig, der Landwirtschaftsminister, auf europäischer Ebene, glaube ich, schon aktiv dran ist, den Schutzstatus des Wolfes zu senken. Und da sind ja tatsächlich schon ein paar Schritte in die richtige Richtung gelungen. Ich würde das Thema jetzt abschließen. Ich habe es bei mir tatsächlich nicht dabei, das Wolfsthema, aber kann es unterschreiben, dass es Thema ist und unter Bad News fällt. Ich habe tatsächlich ein Thema dabei, das bei uns im Podcast groß geworden ist, beziehungsweise erstmals aufkommen ist, nämlich ich kann mich noch erinnern, wie der Dorl Franz bei uns da im Podcast gesessen ist und irgendwann hat er dann gesagt, ja, er hätte gern das Weltcuprennen noch ein letztes Mal da, obwohl der Hochstein schon längst zu war. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann die Headline gemacht für Osttiroler Boot.at und wir haben es in der Zeitung gespielt und dann ist es tatsächlich infolge unserer Story eine größere Geschichte geworden. Und es ist dann nicht zustande gekommen. Und ich muss sagen, ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn es dieses Skirennen ein letztes Mal noch gegeben hätte. Vor allem hat mir der Aspekt schon gefallen, dass du ein paar Wochen später Olympia in der Nachbarschaft hast und schon mit diesen Skirennen die mediale Aufmerksamkeit auf Lienz gezogen hättest. Wobei, man muss dazu sagen, Stand jetzt, wenn es nicht schneit, muss man froh sein, dass das Skirennen da stattfindet. Weil so hätte es halt auch keine gute Werbung, oder? Wenn kein Schnee
ist. Ich wollte gerade sagen, das ist immer so ambivalente Sache. Im Prinzip ist jede Art von Aufmerksamkeit, redaktionelle Aufmerksamkeit in Fernsehbilder, Zeitungsberichte, Medienberichte für die Region kann nur positiv sein. Man kann darüber streiten, über Kosten-Nutzen, ist es das 100.000 Euro wert, ist es eine 500.000 wert und wie viele Leute müssen sehen, dass es dann wirklich ein Geschäft ist. Ich habe es damals auch spannend gefunden, dass so quasi ein letztes Aufflackern mit Pauken und Trompeten quasi das Weltcuprennen verabschieden. Hätte mir besser gefallen, als wie das Stille Einschlafen, so wie auch der Hochstein Stille eingeschlafen ist, so gesehen. Ich habe nicht auf der Liste, aber ich stimme dir zu.
Ja, ja, ich bin jetzt niemand, der gegen die Schließung des Hochsteins per se ankämpft. Ja, weil ich sie tatsächlich aus wirtschaftlichen Gründen verstehe. Aber diese letzte Version des Weltcups hätte ich irgendwie charmant gefunden. Dieter, es geht weiter mit deiner Nummer 4, der Bad News.
Bad News, aber es ist ein großes Thema, ist, glaube ich, bei uns auch immer jetzt die Stromleitungen, weil du hast jetzt einen teuer Land gerufen, auch angesprochen, deswegen nehme ich ihn jetzt jetzt anschließend. Er ist ja auch massiv dagegen, dass du im Bereich der Lienzer Dolomiten neue 220er Leitungen kommen und die, glaube ich, 10 Meter oder 15 Meter höheren Masten wie die jetzigen. und er ist jetzt nicht gegen die Stromleitung, sondern und hat auch in Lienz mit der Stadtgemeinde Lienz einen Einspruch dagegen erhoben. Er ist dagegen, dass da in den sensiblen optischen Bereich, dass da die Masten aufstellen werden und dass da die Stromleitung, glaube ich, 10 oder 15 oder 18 Kilometer unter die Erde soll, was technisch möglich ist und auch finanziell zwar schon viel mehr kostet, aber jetzt auch den Rahmen nicht sprengen würde. So viel haben wir recherchiert, das wissen wir. Und das ist schon Thema. Und ich habe auch anders gesehen, die Freiheitlichen spielen. Es gibt in Kärnten eine Bürgerbewegung, das ist die in Kärnten. In Osttirol sind sie ein bisschen ruhiger noch dahinter. Aber im Prinzip gibt es schon, massiv ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber doch einen spürbaren Widerstand gegen die Strommasten, gegen die Stromleitungen. Ja, das ist schon ein Thema.
Ja, das ist generell so ein Thema, oder? Jeder will den Strom, aber niemand will irgendwie... Niemand will Bauwerke, wie der Strom zu uns kommt.
Das ist so ein Teufelskreis.
Das ist die gleiche, fast ein bisschen, nein, es ist nicht die gleiche Debatte wie in Aslingen mit den Windrädern, aber es geht in eine ähnliche Richtung, da kann man das sagen.
Nein, ganz sicher, weil man muss sagen, ich habe es in meiner Kolumne geschrieben, gesagt, wir werden das brauchen und wir können auch sagen, das ist jetzt mehr für Europa und mehr für einen Stromtransit. Nur eins ist klar, wir sind Europa, wir hängen alle zusammen, auch unsere Stromnetzsicherheit hängt zusammen. Wir wollen ja kein autarkes Land sein, was sich komplett abkoppeln kann von Europa. Wir wollen europäische Wirtschaft, wir wollen Tourismus, wir wollen Warenaustausch und da gehört der Strom, der europäische Stromverkehr eben dazu. Was ich dazu geschrieben habe in meiner Kolumne, zu denen stehe ich, möchte ich auch jetzt im Podcast wiederholen, die Netztarife gehen schneidig auf, weil dieses Stromnetz bauen einfach einen Haufen Geld kostet. So, wir kriegen jetzt da vor die Haustür zwei Leinen Masten und sollen auch noch höhere Netzgebühren dafür zahlen. Da war ich schon dafür, dass wir zumindest einen kleinen Vorteil haben, dass wir zumindest einen Rabatt oder günstigere Netztarife kriegen.
Du hast gern so eine Lösung mit beim Felbertauern. Genau. Für das, dass wir die Straße haben, fragen wir gratis.
Ja, nicht vielleicht gratis fertig den spielen, aber dass wir zumindest einen vergünstigten Tarif kriegen, wenn wir uns das gefallen lassen. Das ist das berühmte Zuckerle oder Zuckerbrot und Peitsche. Und die Peitsche ist jetzt der Strommast und das Zuckerbrot war halt ein günstiger Tarif. Es geht ein bisschen um die Wertschätzung. Es wird jetzt nicht die Rolle spielen, aber das war mein Ansatz dazu.
Ich lasse das jetzt so stehen. Gehen wir zu meiner Nummer 4. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das Thema auch berücksichtigt hast. Ich kann mir es stark vorstellen. Das ist der Direktbus.
Und? Haben wir gemeinsam. Der Direktbus ist natürlich ein starkes Thema. Wir haben ja damals ausführlich drüber geredet, war glaube ich auch einer.
Wir haben ja schon drüber geredet, was sonst noch niemanden interessiert.
Nein, das Thema haben wir eigentlich losgetreten, weil nach uns sind dann Leserbriefe gekommen und Diskussionsforen.
Naja, eigentlich der Auslöser für die ganz große Debatte war ja der offene Brief vom Simon Kofler an den VVD und an den Landeshauptmann abwärts, oder?
Und aber davor war unser Podcast. Ich weiß jetzt nicht, das kann Zufall gewesen sein.
Nein, es war dann, glaube ich, Zufall, dass wir...
Aber ich sage, da hat es halt mehrere Anstöße gegeben, aber...
Vielleicht einen kurzen Insight zum Podcast, wo wir gesagt haben, wir zwar, der Dieter und ich, wir machen jetzt einen Podcast und der soll Sam Woll heißen. Ne? Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Probeaufnahme. Dann haben wir gesagt, eigentlich brauchen wir ein Thema, über das wir beide eine Meinung haben und probieren wir mal an. Und dann schauen wir, ob wir überhaupt harmonieren und ob das irgendwie funktioniert und ob das überhaupt jemand hören will. Und dann haben wir gesagt, wir reden über den Direktzug. Und man muss auch sagen, diese Aufnahme ist nie erschienen.
Das ist im Geheimen, das war, war technisch schlecht. Wir haben sie in deinem Büro genommen, mit dem Handy aufgenommen.
Ja, stimmt.
Das war ja nur eine reine Probe für uns, dass wir mal horchen, ob wir auch reden können, dass man uns zuhorchen kann. Wir sind ja Schreiberlinge und keine Radiomenschen. Aber es hat funktioniert. Ja, ja. Und wir haben dann später gesehen, deswegen haben wir es dann später nochmal aufgegriffen.
Haben wir es nochmal aufgenommen und dann danach ist der Leserbrief gekommen und oder der offene Brief und dann hat es ja doch eine breite Debatte drüber gegeben und eigentlich gibt es ja jetzt immer noch keine befriedigende Lösung, oder? Das muss man eigentlich schon sagen.
Nein, es ist, Sie reden jetzt, ich habe gerade geredet, also ich war gerade dabei in Kärnten unten, wo die Karlbahn eröffnet worden ist, so eine Podiumsdiskussion dazu war und wie sieht, was da für einen Aufschwung gibt, wenn jetzt wieder Züge fahren und Städte miteinander besser verbunden werden und es gibt bei den, wir kämen dann jetzt schon eine halbe Stunde schneller nach Wien, wenn der Semmeringtunnel da ist, kämen wir eine Stunde schneller nach Wien und das war toll und jetzt fällt uns die Verbindung auswärts und da wird Zeit, dass Sie sich jetzt zumindest klare Gedanken machen, dass wir in 2-3 Jahren wieder eine tolle Zugverbindung haben. Weil eins ist klar, ohne Schnellstreckenbahn, ohne viel Theaterwerk, Lienz, Innsbruck in knapp oder gut 2 Stunden ist, da braucht es keinen großen Aufwand. Da brauchen wir ganz eine normale Zugarnitur, der was uns direkt nach Innsbruck
stimmt. Ja, so easy wird es nicht sein. Ich glaube, so.
Nein, wenn sie die Schienen frei machen und eine normale Zugarnitur, das sind 190 Kilometer mit 110 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, mit ein paar Stopps, ist der in 2 Stunden, 2 Viertel in Innsbruck. Das ist keine Hexerei. Das
ist jetzt natürlich leichter, wie es dann unterm Strich ist. Ich glaube, wenn es so leicht wäre, dann hätten sie es schon umgesetzt. Wobei ich da recht gibt, dass vielleicht der politische Wille in den vergangenen Jahren nicht so groß war, wie er hätte sein sollen.
Das reden wir vorsichtiger, wenn sie es in 2,5 Stunden schaffen, Lienz Innsbruck brauchen wir auch nicht reden, ist sehr konkurrenzfähig mit dem Auto und das kann keine Kunst sein, weil da muss er mit 80 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit fahren. Tut mir leid, und da sind die Anflug schon schneller gefahren.
Aber man muss jetzt an der Stelle schon sagen, Innsbruck-Pendler und Innsbruck-Pendler sind eigentlich momentan sehr leidgeprüft, gell?
Ja, schon.
Weil du hast einfach das Problem, wenn du öffentlich fährst, dann fährst du halt gezwungenermaßen fährst ein bisschen mit dem Bus und dann bist du dem Verkehr ausgeliefert. Und der Verkehr ist momentan nirgends lustig. Weder im Busstadtal, wo du jetzt staut sich sowieso, einmal staut sich's. Das erste Mal staut sich's in Vierschach, das nächste Mal staut sich's in Olang, oder? Wo es in Antolz geht, und das wird mit Olympia, also während Olympia sowieso noch viel schlimmer. Und dann staut sich's das nächste Mal beim Kronplatz und dann staut sich's auf der Autobahnauffahrt. Und wenn dann auf der Autobahn Richtung Innsbruck bist, dann staut sich's wieder auf dem Brenner, weil es da einspurig wird. Und dann staut sich's das nächste Mal auf der Lugbrücke, wo es wieder einspurig wird. Und
Momentan sind zu viele Baustellen.
Das ist sowieso. Also, wenn man jetzt die aktuelle Situation mal ausklammern, nicht? Wäre es schon cool, wenn man den Leuten, die nach Innsbruck pendeln, Perspektive geben könnte.
Nein, ich glaube, das muss passieren. Es kommt jetzt momentan dazu, dass man, wenn man umsteigen will in Franzensfeste, was jetzt, wenn man nicht so alt ist und nicht viel Gepäck hat, jetzt auch nicht das große Problem wäre. Aber jetzt, glaube ich, ist weiter da unten auch irgendeine Zugstrecke gebaut und da ist jetzt mit dem Zug auch mit dem Umsteigen, bist schon über 4 Stunden unterwegs. Mhm. Momentan funktioniert ja gar nichts. Also die Verbindung Innsbruck-Lienz ist momentan in allen Wegen unbefriedigend. Da muss was passieren.
Man kann sagen, dass das tatsächlich unter die Kategorie Bad News fällt, oder?
Das nutzt nichts, das war mein Dreier. Deswegen muss ich wahrscheinlich jetzt auf den Zweier springen.
Genau.
Und ich tue mal schwer, was es ist. Es ist schon ein bisschen der Leerstand in der Stadt und gleichzeitig...
Echt, tatsächlich?
Es sind zwei Sachen, Leerstand in der Stadt und ich möchte es zusammenbringen, es geht um Geschäfte, es geht darum, dass nicht das Kreislersterben, sondern es hat sich ein anderer Satz gegeben, so ein Ladele, und es ist in anderen Regionen die Selbstbedienungsladele, was es so gibt, was eine Idee war für die abgelegenen Dörfer, dass die mit der Ladenöffnungszeiten zu Schwierigkeiten kriegen, und was ich zwar nachvollziehen kann, weil es einen Gleichheitsgrundsatz geben muss. Mhm. Aber es ist natürlich, das war zumindest ein Lösungsansatz oder eine Lösungsidee, wie in kleine Dörfer wieder. Und das, aber wenn die natürlich am Wochenende und auf Nacht auch nicht offen haben dürfen, dann scheitern die komplett.
Ja, ja.
Und auch in der Stadt sieht man, dass man, es ist zwar nicht schlimm in Lienz, Lienz ist da, glaube ich, noch viel, viel besser wie alle anderen Städte, aber auch in Lienz bleiben Lokale leer. Und ich mache jetzt noch einen Sprung, ich packe jetzt da alles rein. Es ist auch die Gastronomie. Man lernt am Moment immer nur 3 oder 4 ehemalige Kaffeehäuser, Gasthäuser, was am Pächter suchen. Also es ist da, also die Wirtschaft und das Leben in der Stadt und am Dorf ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem geworden.
Ja, da gebe ich dir recht. Kann das absolut nachvollziehen, dass du das in diese Kategorie packst. Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass generell die wirtschaftliche Lage momentan schwer ist, oder? Auch für die Menschen, oder? Weil es sind zwar die Gehälter und die Löhne gestiegen, aber die Preise halt auch. Und wenn ich mir denke, was kostet jetzt im Gasthaus ein großes Bier?
Nein, okay.
Weißt du das? 5
nein,
Euro?
Nein, nein, es ist bei den 5 Euro.
Ja, und ein bisschen weniger wird es kosten.
Nein, die Mehrer sind noch knapp drunter. Es wird wahrscheinlich schon einzelne Lokale geben, was drüber sein. Das klassische Gasthaus wird jetzt 4,60, 4,80 sein. Es wird nochmal teurer werden, weil die Brauerei gehen jetzt saftig mit den Biere auf, hat sich angekündigt.
Ja, ja, und also du kannst halt die Kiste in Aktion immer noch um 14 Euro kaufen, oder?
Nein, das Problem ist, dass
in Gasthaus... Dass die Rechnung gar nicht ausgeht, ist logisch irgendwo.
Nein, wenn man rechnet, dass man in Gasthaus 3 Bier trinkt und man kriegt eine 4 Kiste Bier, das ist schon ein Horror. Und das Schlimme dabei ist, ich bin ja Chemie aus der Branche, weil ich auch gestern nochmal die Diskussion privat gehabt, dass das teuerste Bier auf dieser Welt ist, das Fassbier, das was der Wirt kauft. Wenn ich es umrechne, kostet eine Kiste Bier, glaube ich, fast 50 Euro. Hm. Ein Wirt kostet quasi ein Krügel Bier, wenn ich die Kohlensäure dazu rechne, sogar wenn er einen normalen klassischen Rabatt kriegt von dem Listenpreis, was er zahlen muss, ist er geht da Richtung 1,80, was ihn ein Krügel Bier kostet im Einkauf.
Hm. Eine halbe.
Eine halbe, ja. Es geht in die Richtung, wenn er einen guten Preis hat, wird er 1,60 zahlen, wenn er kleiner ist und hat keinen so einen großen Rabatt, geht es Richtung 1,80. Weil die Kohlensäure muss ich auch noch rechnen, das macht jetzt nichts aus, sondern war 10, 15 Cent pro Bier und das ist brutal.
Ja, ja.
Und im Geschäft kostet es wirklich, du zahlst im Geschäft 70 Cent für eine Flasche Bier.
Ja, ja. Dieter, unterschreibe ich, jetzt muss ich ein bisschen aufs Gaspedal drücken, weil wir schon weit fortgeschritten sind und immer noch in der Bad News-Kategorie. Meine Nummer 3 ist tatsächlich das Glockner-Drama. Das ist im vergangenen Winter passiert, wo dieses Bärchen mit, also im Winter über den Stühlkrater von Großglockner gehen wollte und der 36-Jährige dann seine Freundin unterhalb des Gipfels zurückgelassen hat. Und das hat uns ja dann eigentlich wirklich das ganze Jahr beschäftigt und ich kriege jetzt irgendwie noch Gänsehaut, wenn ich davon lese oder kürzlich hat Servus TV eine größere Reportage drüber gemacht und ich habe heute erst mit unserem Gerichtsjournalisten aus Innsbruck, mit dem Uwe, über den Fall gesprochen, den ich natürlich für den Osttiroler Boten am Landesgericht besuchen werde und das glaube ich war schon eine der größeren Bad News-Geschichten im heurigen Jahr, oder?
Da braucht man nicht reden, das ist international gesehen, ist es wahrscheinlich die größte gewesen. Für uns Osttiroler hat es vielleicht nicht so berührt, weil es ja kein Osttiroler war, aber es ist natürlich schon was Tragisches und es gibt ja große Dokumentationen, der Schwarze Berg und die Todesfälle am Großglockner. So faszinierend er ist, so gefährlich ist er auch, der Berg, und gehen Leute, was leider Gottes nicht so viel Ahnung haben, auf den Berg auf. Und es scheint leider Gottes vorprogrammiert zu sein und das ist halt, es kommt noch die menschliche Komponente dazu, dass der aus irgendeinem Grund wahrscheinlich auch eine Kurzschlusshandlung gehabt hat und seine Frau offensichtlich zumindest in Verdacht steht, die im Stich gelassen zu haben, sonst hat sie nicht zu der Anklage kämen. Ja,
naja, die Anklage ist schon vernichtend, gell? Das muss man sagen. Aber trotzdem gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ich glaube, wir schauen einfach, was vom Prozess rauskommt. Das wird sicher ein richtig spannender Prozess mit viel Medienaufmerksamkeit. Und mir ist ja wichtig, dass wir dabei sind.
Was das Positive daran ist, unter Anführungszeichen, ist, dass da ein gewisses Bewusstsein machen da ist, dass ich auch für meine Mitgeher, für meine Bergkameraden eine gewisse Verantwortung habe und dieses Bewusstsein machen und die Gefahr, das Bewusstsein, vielleicht ist es, zieht auch der eine oder andere Lehre draus.
Ja.
Denn dann hat es wenigstens einen kleinen positiven Touch, diese Tragödie.
Ja, Dieter, das heißt.
Wir haben ja zweimal parallel, deswegen darf ich jetzt schon zum
Du kommst jetzt schon zur Nummer 1 und ich glaube ja, dass deine Nummer 1
auch deine ist, meine ist.
Meine Nummer, auch meine Nummer 1.
Also ich habe natürlich, wir haben es natürlich durchgeschaut, ich habe auch unsere Podcasts angeschaut und wir haben natürlich darüber geredet. Es war Bad News und es war europaweit für Osttirol sicher in aller Munde und es war medial überall. Das war der Großbrand in der Deewand und das war wirklich ein Horrorszenario. Wir haben wirklich Angst gehabt, atmen wir jetzt Giftgase ein. Es ist das erste Mal, hat es den Alert gegeben, dass der ganze Talboden alarmiert worden ist bis nach Kärnten oben. Macht die Fenster zu, geht es nicht ins Freie und das über 2 Tage lang. Der Schwarze Rach ist tagelang oder 2,5 Tage lang aufgestiegen. Feuerwehrler haben Gott sei Dank ein Glück gehabt, dass in dem Moment, wo kein Mensch damit gerechnet hat, dass es explodiert, sind die Gott sei Dank mit glimpflich davon gekommen. Es hat zwar Verletzte gegeben, aber Gott sei Dank nicht schwer. Der Kommandant hat sofort reagiert und zurückgezogen, aber es war dann schon Stunden des Bangens, kriegt man das in den Griff. Ganz Tirol hat zusammenhalten müssen, es sind ja hunderte Feuerwehrler von Nordtirol gekommen, Kärnten haben uns geholfen, um diesen Großbrand in den Griff zu kriegen. Also das war schon ein Horrorszenario, was schlussendlich dann halbwegs glimpflich ausgegangen ist.
Ja. Es war ja auch für unsere Redaktion gar keine einfache Situation. Ich war zu diesem Zeitpunkt in Osttirol beim Radlrennen. Auch die Chefredakteurin von Radio Osttirol, die Karin Stangl, war nicht da. Und es war dann auch für, das ist jetzt der schöne Aspekt dieser Geschichte, es war schön zu sehen, wie ja die Mitarbeiter das gemeinsam dann bei uns abgehandelt haben im Haus. Also speziell die Kollegen von Radio Osttirol, auch mit Zusammenarbeit mit dem ISEP Dom, mit unserem Videografen. Aber es war natürlich eine brutale Geschichte, so gesehen. Gell? Nein, uns alle sehr berührt. Und auch, also ich kann mich erinnern, wo ich dann das Interview geführt habe mit dem Rosbacher Franz unten auf dem Areal, kurz danach, wo es dann Brand ausgehasen hat. Also ich habe die Bilder noch vor mir, das war nicht lustig. Das sind dann, glaube ich, auch der Moment im Journalistendasein, wo heimgehst und da denkst, ja, ist schon berührend, unser Job auch, gell?
Nein, wenn man denkt, ich kann es erinnern, das glaube ich war das erste Interview, glaube ich, war eher bei uns, wo der Feuerwehrkommandant von der Lehmann gesagt hat, der schaut gut aus, nach einer Stunde dürfte man den Griff haben, brennt aus, wird noch ein bisschen dauern und in ein paar Stunden dürfte es erledigt sein, sie waren ja schon ein paar Mal da und dann ist aus irgendeinem Grund da etwas explodiert und es sind Feuerbälle durch die Luft und dann ist der Großbrand richtig erst entstanden und dann war so quasi stundenlang fast eine Hilflosigkeit, wie bekämpfen wir das jetzt? Gott sei Dank haben sie es dann in den Griff gekriegt, also das war schon spannend und nicht gleichzeitig beängstigend.
Jetzt haben wir eigentlich die Nummer 1 durch, das heißt aber bei mir ist jetzt noch die Nummer 2 übrig. Ja. Und ich würde sie schon noch gerne loswerden.
Bitte gern.
Ja, ich würde sie gerne loswerden, weil es schon ein Thema ist, das mich beschäftigt hat. Und das war tatsächlich im Oktober dieser Zwischenfall auf dem Fußballplatz in Nussdorf-Deband, wo es infolge von rassistischen Rufen zu einer Schlägerei gekommen ist. Und mich hat es schon berührt, weil ich mir denke, das Leben ist momentan generell schwer genug, oder? Wir haben einfach auf der ganzen Welt schwierige Voraussetzungen mit einem Krieg in Europa. Es läuft finanziell auch nicht mehr so rund, wie es noch vor ein paar Jahren gelaufen ist. Und ich glaube, speziell in solchen Situationen wäre es halt fein, wenn wir als Gesellschaft zusammenhalten würden und uns nicht am Fußballplatz auch noch bekriegen täten, oder? Und deshalb habe ich die Geschichte da jetzt mit aufgenommen.
Also das stimmt auf alle Fälle. Die will jetzt lamentieren über die ganze Sache. Ich glaube, am Fußballplatz war immer ein bisschen Emotion recht, ja. Und war immer ein bisschen schreien. Und ich will jetzt das nicht schönreden, gell? Aber ich glaube, man darf es nicht, das heißt jetzt nicht, dass die Fußballer rassistisch sind.
Nein, gar nicht, das will ich überhaupt nicht.
Aber das, bevor jemand da in den Verdacht kommt, weil früher hat man gesagt, hat man dann über die Kärntner, aber natürlich wenn im Iseltaler über die Oberländer schimpfen, ist das halt, kommt das vielleicht nicht so negativ wenn er gerade Ausländer, das ist ein sensibles Thema.
Im Gegenteil sogar, man muss ja dazu sagen, dass der Obmann von Nussdorf-Deband oder der Führungskraft von Nussdorf-Deband ja danach gleich im Osttiroler Boot-Interview, das ja auf unserer Plattform dann vielfach geklickt wurde, gesagt hat, dass sich der Verein klar gegen Rassismus stellt und das war absolut die richtige Reaktion. Das muss man in dem Zusammenhang schon dazu sagen.
Und das will ich jetzt sagen und ich glaube nicht einmal der Docker, was das da ausgeschrien hat, vielleicht unbedingt ein hundertprozentiger Rassist ist, sondern der in seiner Emotion, das halt absolut unsensibel und tölpelhaft das angegangen ist.
Ja, den will ich jetzt nicht verteidigen.
Nein, will ich jetzt auch nicht verteidigen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das sind eher Einzelfälle und das wahrscheinlich auch eine Dummheit war und jetzt das nicht dafür spricht, dass du bei den Fußballfans so überproportional
ist. Das will ich gar nicht sagen, aber trotzdem.
Nein, das ist was Negatives.
Was eigentlich aber es zu suchen hat.
Auch wieder, um das zu positivieren, es ist Thema geworden, es ist sensibilisiert und in den Sachen kann man nur sensibilisieren und dass, wenn das unbewusst gemacht hat, dann wird er daraus eine Lehre ziehen. Wenn es wirklich ein Rassist ist, dann kehrt näher, dreht ihn hintern. Und wenn das aus Dummheit und das
keine Gewalt im Podcast sein wohl bitte.
dreht ihn hintern, also im übertragenen Sinne natürlich.
Ja, ich weiß es. Alles gut.
Dann hat der Tritt im Hintern nicht geschadet, im übertragenen Sinn und wenn er es unbewusst gemacht hat, dann hat er es jetzt vielleicht daraus gelernt, dass man es so besser einfach nicht sagt.
Ja.
Punkt.
Und das heißt, wir sind jetzt in unserer schönen Kategorie angelangt, die Good News. Und da darfst du jetzt starten.
Jetzt werden die Sportler mit mir keine Freude haben, aber es ist unter Anführungszeichen nur für die Tennisspieler etwas Wichtiges. Deswegen habe ich sie jetzt bei mir auf 5, obwohl es natürlich für die Tennisspieler wahrscheinlich Nummer 1 war. Es ist die Daga mit ihren tollen Erfolgen und ihren ganz besonderen in Paris. Und sie ist ja noch einmal irgendwo ins Semifinale gekommen. Und ist da gerade unterlegen. Also sie hat wirklich eine tolle Sache gemacht für Osttirol, unsere Tennisspielerin. Und das war für mich natürlich schon eine der tollen News. Und auch mich als Nicht-Sportler hat es bis zu einem gewissen Grad berührt. Und finde ich toll, dass wir solche junge Leute in unserem Bezirk haben.
Tatsächlich nicht überraschend, dass die Lili Dacker bei mir auch in dieser Liste daherkommt. Bei mir ist es tatsächlich auf die Nummer 1 geschafft, ja.
Das habe ich mir gedacht.
Kämen die Sportler.
Das ist in Sport, für Sportler ist das sicher Thema,
ja,
dass
ja,
man einen Osttiroler Sportler hat. Wir haben den Felix Gall, sagen, und was ja, so toll ja. ist, und sie hat das, glaube ich, nochmal gedoppt mit ihrer Leistung.
Gedoppt weiß ich nicht, also sie ja, oder von der Tour de France ist schon ein Riesending, aber für mich ist das schon also ganz weit oben. Gell? Aber wir sind uns einig, dass Lilly Dacker zweifelsfrei in diese Aufstellung gehört. Ja, meine Nummer 5 war tatsächlich eine Veranstaltung, nämlich der Landesfeuerwehrbewerb in Siljan. Da haben nämlich 3000 Feuerwehrmitglieder um Sekunden gekämpft und ich war da oben und man muss sagen, erstens eine Wahnsinnsleistung, was die Feuerwehrmänner da abgeliefert haben. Männer und Frauen abgeliefert haben, muss man sagen. Und auch, was die Organisatoren da abgeliefert haben. Also das war wirklich von vorne bis hinten durchorganisiert, zum Sie sagen. Es hat mir besonders gut gefallen und war ein großer Auflauf, war, glaube ich, ein großer Erfolg und auch eine schöne Sache für die Gemeinde Siljan.
Die Sachen, es ist ja quasi der Gegenpol zu den Bad News, zu den Großband, dass die Feuerwehr, da hat sie auch gezeigt, dass die Good News, was sie kann, und beim Leistungswettbewerb kann sie das zeigen, was sie kann, ohne dass was Schlimmes passiert. Und deswegen ist das wahrscheinlich so faszinierend, dass man sieht, was die jungen Feuerwehrler, was das, auch die Eltern, glaube ich, ist ja quer durchs Gemüse, ja. Nehmen da teil, was sie können und was sie leisten können. Und das Ganze als große Veranstaltung und eigentlich als positive Veranstaltung. Und das ist sicher was
ja.
Schönes.
Ja. Deine Nummer
4, das sind die Dölsacher. Ja. Es geht um den Verkehr. Die haben ja eine Auszeichnung gekriegt mit den Schulhaltestellen, damit nicht alle Eltern mit dem Auto vor die Türe fahren. Ich habe das auch in meiner Kolumne schon vor vielen, vielen Jahren schon ein paar Mal zum Thema gemacht. Der Schulstau, habe ich immer gesagt, und die Dölsacher haben da Auszeichnung gekriegt, dass sie eben so Haltestelle machen, dass die vielleicht dass die Kinder entweder miteinander hinführen oder dann doch vielleicht 100 oder 200 Meter vor der Schule auslassen, dass nicht jeden Tag in der Früh und zum Mittag 100 Auto vor der Tür stehen und da ein Verkehrsknopf entsteht. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich finde das so toll, weil da ärgert sich jeder drüber. Sagt, warum muss jeder genau jetzt da hinfahren und jeder abholen? Und das sind so selbstproduzierte Staus, und dass man da mit ganz kleinen, primitiven Mitteln eigentlich so Sachen verhindern kann und das Verkehrsproblem zumindest ein bisschen entflechten kann. Das habe ich unheimlich toll gefunden.
Gebe dir da recht, sehr coole Geschichte. Ob es jetzt der Platz 4 über der Lilly Dacker verdient hat, darüber können wir streiten. Machen wir aber jetzt nicht an dieser Stelle, nämlich weil ich jetzt schon mit meiner 4 daherkomme. Und das ist tatsächlich das große Projekt der Landjugend-Jungbauerschaft Osttirol, der ja in der Stadt den großen Umzug über das alte Handwerk gemacht haben und dann in Zusammenarbeit auch mit dem Osttiroler Boten ein Buch herausgebracht haben, das in erster Auflage, sind wir jetzt alle ganz stolz, ausverkauft ist.
Ja, super. Also wenn das so schnell ausverkauft worden ist. Ich habe ja selber vor ein paar Jahren mit dem mittlerweile verstorbenen Leuten Charlie ein Buch machen gedurft, was auch recht erfolgreich war. Da haben wir 3 oder 4 Jahre gebraucht, bis wir es ausverkauft haben. Also ist das natürlich schon ein toller Erfolg. Ist sogar mit einer bisschen größeren Auflage gestartet worden, das Landjugendbuch.
Also das schon ist toll. Und vierstellig, ja.
Und da sieht man, wie stark das die Landjugend in der Bevölkerung verwurzelt ist und wie breit es gestreut ist und wie groß das Interesse ist.
Ist aber auch eine tolle Organisation und machen viel und also wirklich auf einem guten Niveau und war eine schöne Zusammenarbeit, muss ich an der Stelle sagen. Deine Nummer 3?
Meine Nummer 3 ist wahrscheinlich die Stadtentwicklung. Die haben ja auch einen Preis bekommen, dass Lienz da unter die Top-Städte ist, und sie wollen ja auch irgendwann, glaube ich, auch eine Modellregion werden oder eine Modellstadt werden für die ganzen Sachen. Und dass Lienz, was vorher das Negative war, was ich gesagt habe, dass da 3 Lokale dastehen, aber wenn man es vergleicht mit Spital oder auch mit Villach, die Geschäftslokale, und da schaut es bei uns noch ein bisschen besser aus.
Naja, vor allem ist bei uns im Zentrum was los und andere Städte lagern ja eigentlich alles aus, nicht? Also in die Vorstadt, und das ist ja nichts.
Ich wollte gerade sagen, das scheint in Lienz noch funktioniert zu haben, vielleicht auch, weil man Gott sei Dank kein großes Kaufhauszentrum außerhalb der Stadt haben. Sogar das, was kommen hätte sollen, was jetzt nicht gekommen ist, wäre ja auch relativ zentrumnah gewesen. Positiv ist halt, dass in Lienz Hauptplatz und die wichtigsten Geschäftsstraßen noch zumindest noch so halbwegs funktionieren. Und dass die Stadt in der Stadtentwicklung und Stadtmarketing sehr viele Akzente setzt. Es ist ja der Januszke in Pension gegangen, was sehr viel gesetzt hat. Jetzt gerade unser Christkindlmarkt und unser Weihnachtskalender sind positive Sachen. Man kann immer noch mehr machen, und ich hoffe, es kommt auch noch mehr, aber im Großen und Ganzen sind wir da auf dem richtigen Weg, und ich finde es positiv, dass das Stadtleben zumindest im Vergleich zu anderen Städten, auch wenn es in Lienz stark nachgelassen hat, immer noch besser funktioniert oder zumindest halbwegs funktioniert.
Ja, gebe da recht. Meine Nummer 3. Wir haben über das Thema im Podcast gesprochen. Und zwar ist tatsächlich die Entwicklung des Jägerbataillons 24. Ich habe den Einsatz vom Oberst Wassinger in Osterholz sehr schön gefunden. Ich war auch bei der Übergabe an seinen Nachfolger mit dabei, hab die Feier sehr würdig wahrgenommen und er ist ja mit relativ viel Wehmut gegangen und man muss ja wissen, der Oberst Wassinger ist ja ein absoluter Militärexperte und ich glaube, dass es ihm schon in dieser Zeit auch gelungen ist, ein bisschen die turbulente Phase des Bataillons zu überwinden, oder? Man muss ja sagen, es hat davor schon ein bisschen
Davor hat es ein paar Probleme gegeben, ja. Ist ja, glaube ich, sogar Anklagen gegeben und Disziplinarverfahren, das war ja sicher keine leichte Zeit, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die indirekt Betroffenen.
Für die ganze Institution, oder? Weil also super wäre schon, wenn die Bevölkerung ein Grundvertrauen in das Bundesheer hätte.
Ich habe das gesehen, ich bin ja im Tagesgeschäft nicht so involviert, so wie du jetzt, was so im Bezirk so passiert und habe mit den erscheinenden Kommandanten ja direkt leider nie was zu tun gehabt. Aber ich habe mir das Video angeschaut und die Geschichte natürlich gelesen und auch in unserem Gespräch habe ich mitgekriegt und mich fast erinnert so der Oberst Eigentler, wo es noch ein Regiment war, der hat das ja wirklich geprägt, der hatte das auch die Patenschaft der Gemeinden für das Regiment. Das ist alles unter seiner Zeit entschieden und der war ja sehr, sehr lange Regimentskommandant. Und wo der gegangen ist, war das ja auch eine Wehmut und der Wassinger war ja relativ kurz da jetzt im Vergleich zum Eigentler. Mhm. Und dass der in dieser relativ kurzen Zeit so eine enge Verbindung schaffen hat können, wo der Eigentler 2 Jahrzehnte oder länger dazu gebraucht hat. Also scheint ein Lienz sehr am Herzen gelegen zu sein.
Es stimmt und ich war ja bei der Übergabe und da hat es wirklich sehr wertschätzende Worte in beide Richtungen gegeben, sowohl vom scheidenden Oberst Matthias Wassinger als auch vom jetzigen Kommandant Oberstleutnant Reinhard Ratzenberger.
Ja, hoffen wir, dass es gleich weitergeht, weil wir haben ja auch in unserem Militär-Podcast mitgeteilt, wir stehen zum Militär und zum österreichischen Bundesheer, zur Landesverteidigung und es ist auch gut, wenn es einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung hat, weil nur so funktioniert es, glaube ich.
Dieter, deine Nummer 2.
Meine Nummer 2 ist wieder der Zug. Habe ich dir zu verdanken, weil du mir auf einen Termin geschickt hast in Klagenfurt, auf die Podiumsdiskussion wegen der Karhalmbahn. Und da habe ich relativ viel Positives mitgenommen. Erstens, dass wir jetzt durch die Karrenbahn eine halbe Stunde kürzer, wir sind jetzt in 5,5 Stunden schon in Wien. Und wenn dann der Semmeringtunnel fertig ist, ist man in unter 5 Stunden von Lienz nach Wien. Und das schafft man mittlerweile mit dem Auto nicht mehr und kann bequem im Zug sitzen. Das finde ich positiv und jetzt gibt es ja auch jetzt schon gute Garnituren und Direktzüge Lienz-Wien. Was ich sehr, sehr positiv finde, dass Lienz-Graz jetzt super funktioniert mit einer direkten Verbindung. Und was hat uns der Teuerl, nennen wir heute das dritte Mal, ich werde jetzt mal eine Runde Bier zahlen müssen, wenn wir so oft erwähnen, mitgeteilt hat er unten auch in Kärnten das erste mitgeteilt, es soll geplant sein, dass es einen Wien-Zürich-Zug gibt, der was über Villach, Lienz und Innsbruck führt.
Mhm. Und dann beides hat die Bürgermeisterin Planik auch schon vor, wann hat sie das angekündigt, wo die Roten, also die SPÖ in die Landesregierung eingetreten ist nach der letzten Landtagswahl, hat es diese Pläne auch schon mal gegeben und irgendwie bin ich da immer sehr vorsichtig, Zug angekündigt wird, weil easy ist das, glaube ich nicht.
Es ist überhaupt nicht easy, nur es war ja in Graz bei der Diskussion, war der ÖBB-Chef dabei und der hat das nicht widersprochen, aber es ist ein Zeitfenster, ich glaube, der kommt frühestens 2030, das ist jetzt einmal Realität, wahrscheinlich wird er 2032 kommen.
Wetten wir eine gute Flasche Wein, dass der Zug 2030 noch nicht fährt.
Da traue ich mich nicht dagegen wetten, weil ich auch jetzt gesagt habe, weil der ist frühestens 2030 da und wir wissen, alles was bei uns frühestens ist, kann man mindestens 1-2 Jahre dazu tun und dann ist es noch gut gelungen, da darf eh nichts dazwischen kommen, weil sonst ist 2035, da bin ich bei dir. Ja. Trotzdem finde ich das Signal positiv, dass Lienz, um das geht es mir jetzt, und ich will überhaupt nicht widersprechen. Diese großen Ankündigungen und dann waren wir jung.
Ich bin da halt immer vorsichtig, weil ich bin jetzt auch schon lange in dem Business und Ankündigungen sind immer relativ schnell gemacht.
Und 3 Jahre später sagen sie uns noch, warum das dann doch nicht geht und wo wir jetzt ganz was anderes machen.
Ja.
Aber ich glaube, das in den Zug. Der Plan ist da und es ist ein langfristiger Plan, so wie die Karl-Plan relativ langfristig geplant worden ist und der Semmering-Tunnel. Und in dieser langfristigen Planung ist er definitiv erwähnt, nur das Zeitfenster wird uns wirklich keiner konkret sagen können. Aber ich finde es positiv, ja, dass Lienz dann, wenn das kommen sollte, und ich glaube daran, weil ich daran glauben will, dass dann, dass wir doch ein neues Zentrum sein und Lienz ein bisschen da quasi in Mittelpunkt von Europa gerückt wird. Das finde ich positiv an der Botschaft.
Es fällt jetzt nur meine Nummer 2 und deine Nummer 1.
Ja, genau.
Meines ist tatsächlich ein politisches Thema, und zwar das neue regionalwirtschaftliche Programm. Das wurde im, lass mich nachdenken, ich war da bei dieser Pressekonferenz persönlich dabei, ich glaube, das war im Juni, Mitte Juni, hat es der Landeshauptmann Mattle mit dem RMO-Obmann Dietmar Ruckenthaler und mit dem Bundesrat Markus Stotter vorgestellt. Und ich finde, dass das tatsächlich zu wenig Beachtung in der öffentlichen Wahrnehmung findet, weil im Grunde heißt das, dass für 20 Jahre, also von 2026 bis 2036, jährlich 2 Millionen Euro für Projekte nach Osttirol fließen. Und ich finde, dass das in einer Zeit, wo es im Landesbudget oder wo es gar nicht so leicht war, das Landesbudget zu machen, kein schlechtes Signal war.
Da geht es mir wie dir mit dem Zürichzug. Für mich ist.
Naja, aber das Geld ist ja, das ist ja nicht. Wie soll ich sagen? Das ist ja keine Ankündigung, sondern das ist budgetiert. Also das
nein,
ist
es gibt, fickt, es gibt, ja. Es gibt kein 20-jähriges Budget.
Nein, meine, das schon.
Wenn in 4 Jahren ein Landeshauptmann das Budget streicht, ist es weg.
Also
das ist,
nein, meine, also da glaube ich schon, da, das glaube ich schon.
Ich glaube es Ihnen, ich will Ihnen jetzt um Himmels Willen nicht unterstellen, gerade der Toni Mattle ist ein unheimlich geradliniger Politiker, den kann man alles nachsagen.
Natürlich wird der Toni Mattle in 20 Jahren
nicht mehr. Aber er ist kein Rampfplauderer, aber... Ob das in 10 Jahren noch fließt, also in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es sicher fließen.
Naja, aber auch das Isel-Programm war ja eigentlich Erfolg, hätte ich gesagt.
Nein, das auf weil alle.
Das Isel-Programm, in Wahrheit war es ja so, dass es eine Ausgleichsmaßnahme für Einschränkungen durch Natura 2000 war. Und de facto hat es so große Einschränkungen durch Natura 2000 gar nicht gemacht. Natürlich hat es wahnsinnige Einschränkungen gegeben, das gestehe ich ja jedem zu. Aber ich glaube schon, dass durch das Programm vieles von diesem Ärger, den es damals gegeben hat, abgefedert wurde.
Da kann ich da gar nicht widersprechen. Will ja nicht, weil es genau so ist, bis zu wissen gerade. Nur, das Programm ist gut, es ist ein Signal, aber es ist für mich auch sehr viel Ankündigungspolitik, weil man muss halt eigentlich nach 10 Jahren dann abrechnen, ob durch die 2 Millionen Osttirol jetzt tatsächlich 2 Millionen mehr kriegt oder wir woanders weniger Bedarfszuweisungen kriegen. Weil das kann ja keiner sagen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Jetzt, Sie haben es jetzt in die Richtung getan, aber es kann ja sein, dass das jetzt genau woanders eingespart wird.
Wieder gut,
aber das ist schon klar.
Das glaube ich jetzt nicht.
Also nein, ich will es Ihnen auch nicht unterstellen. Nur richtig sagen, ob das jetzt wirklich mehr für Osttirol bringt und wirklich so viel bringt. Und vor allem diese 10- und 20-Jahres-Programme, es ist der Kommunismus daran gescheitert mit den 5-Jahres-Plänen, die Sachen zu lang vorauszuplanen. Weil
ja, aber ich würde jetzt wirklich nicht die... die ÖVP mit dem Kommunismus.
Nein, überhaupt nicht, aber ich vergleiche.
Das geht zu weit.
Nein, aber ich will nur sagen, die zu lang vorausgeplanten Sachen funktionieren nicht, weil erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt, und was in 3 oder 5 Jahren ist, weiß keiner.
Naja,
und,
aber du kriegst ja Geld, das ist ja nie negativ, oder?
Nein, das ist schon klar.
Aber 2 Millionen Euro im Jahr auf 20 Jahre.
Aber da kann natürlich sein, dass sagen, wir brauchen jetzt nur 5 Millionen für das, so kriegst du das Regionalprogramm, macht keinen Wirbel.
Für 10 Jahre, Entschuldigung,
ja,
ich habe von 20 gesprochen.
Das und, ist grundsätzlich ist es nicht schlecht, aber also, da möchte ich noch 5 Jahre eine Zwischenbilanz ziehen, wie es wirklich ausschaut. Die Idee ist gut. Für mich hat es alles relativ, deswegen habe ich keine Freude, für mich hat alles sehr, sehr theoretisch und sehr aufgesetzt
geklungen. Naja, aber das ist ja immer so. Es nein, müssen dann schon die Menschen in der Region auch schauen, dass Projekte umgesetzt werden, gell?
Und das ist schon klar. Das ist halt wie halt auch Liederprojekte und Programme, da ist unsere Kreativität gefragt, damit wir das Geld abholen können.
Ja, lassen wir das so stehen, Dieter. Für mich war es trotz allem eine Good News und zwar gar keine kleine. Mich würde jetzt deine Nummer 1 interessieren.
Ich darf jetzt einfach Werbung in eigener Sache machen. Ich habe das einfach toll gefunden, wie wir zwar unterwegs waren, wo wir wirklich in allen, leider Gottes, ist die HTL hat nicht mitgetan, aber alle anderen Schulen, HAK, HLW, Klöstele, Berufsschule, landwirtschaftliche Lehranstalt, was fällt uns noch, Gymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium, dass wir da überall waren und wir in Summe mit 400 jungen Leuten diskutiert haben können, wie sie sich die Zukunft der Zeitung vorstellen. Wir haben auch über einen Podcast geredet mit seinen, haben dann tolle Projektarbeiten gekriegt von den Schülern, haben dann eine tolle Siegerehrung noch gemacht und seinen die Preise überreichen können. Also für mich war das, für mich persönlich und auch für unser Medienhaus, war das ein sehr bewegender Moment, die Jugend da ein bisschen einzubinden in unsere Arbeit und ein bisschen ein Feedback, ein direktes zu kriegen. War jetzt für mich ganz privat und die erlauben mir das einfach herzunehmen. Waren wirklich schöne Stunden, schöne Tage, wo wir da mit der Jugend verbracht haben und auch mir macht tolle Sachen gekriegt von den Jungen. Also es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Dieter, ich kann da jetzt schwer widersprechen. Es ist tatsächlich richtig eine schöne Sache. Es ist fast so eine große Sache, wie wenn du in Paris das Tennis-Match spielst. Nein, Scherz beiseite. Also auch für uns als Medienhaus ist es natürlich extrem wichtig, wenn wir nach außen hin wahrgenommen werden. Und das hat mich als Chefredakteur schon besonders beeindruckt, wie die jungen Leute mitgemacht haben und wie sie sich auch für unsere Medienmarke, die ja zweifelsfrei die wichtigste in Osttirol ist, interessieren. Und insofern gut, dass du das jetzt sagst. Danke.
Nicht zu danken, aber es hat einfach Spaß gemacht. Und wir haben das wie ein Interview gemacht, damit es ein bisschen cool und ein bisschen zeitungsmäßig ist und haben auch die Leute interagieren lassen und haben sie nicht, glaube ich, nicht nur niedergequasselt. Und da ist auch sehr viel zurückgekommen, schon in der Diskussion und den Schriftlichen sehr viel zurückgekommen. Und ich bin ja jetzt 56, das ist ja schon weit mehr wie meine Kindergeneration fast nicht, weil unser Bub ist so alt wie du. Also es sind zwar gerade noch nicht die Enkel, aber ich bin nur anderthalb Generationen weg davon. Und man sieht, man erreicht die jungen Leute trotzdem noch und wo der Print komplett im Sterben ist und das ist der Osttiroler Gott.
Da widerspricht eben an der Stelle, ja.
Nein, da ist er eben nicht, das haben wir gesehen.
Ja, wir sind da schon ein bisschen die schöne Ausnahme, ja.
Und was ich gesagt, Sie haben uns erzählt, dass sie kaum mehr Tageszeitung lesen, aber trotzdem greifen 80% der jungen Leute, und das haben wir wirklich abgetestet und sie haben es dann selber nochmal, greifen regelmäßig zum Osttiroler Boten und das ist natürlich schon toll. Also. Und nicht nur das, auch das ganze andere hat mich einfach beeindruckt. Das ist für mich privat, für mich persönlich das Highlight des heurigen Jahres gewesen.
Sehr schön, Dieter. Du hast da ja sehr viel Herzblut hineingesteckt und zusammen haben wir da sicher ein tolles Projekt gemacht. Jetzt kommen wir zum krönenden Abschluss. Und zwar darfst du und darf ich jetzt noch eine Schlagzeile nennen, die wir uns für 2026 wünschen würden. Ich sage es gleich dazu, das muss jetzt nichts Großartiges sein, nichts Weltbewegendes. Kann auch was Persönliches sein oder was Lustiges. Einfach was du dir für 2026 wünschest.
Ich bleibe jetzt auch ein bisschen wieder in meiner Branche und ich wünsche mir einfach, weil wir vorher gesagt haben unter die Bad News, dass einfach in Lienz Lokale leer stehen und das Lienz dann Nacht leben. Wenn ich es vergleiche, wenn ich jetzt 30 Jahre hintergehe, was in Lienz wirklich früher los war und das Lienz, das jetzt nach der Sackgasse, und es geht ja immer wieder mal aufwärts, und dass sich Pächter finden, engagierte Wirte finden und dass Lienz wieder zum Ausgehen und zum Hotspot wert von einer ganzen Region, was bis nach Südtirol geht und auch ins Friaulische runtergeht und Oberkärnten, dass Lienz schon wieder ein bisschen ein Nacht- und Abendleben kriegt und wieder ein posierendes und man wieder einen Haufen junge Leute in die Lokale und auf die Straßen sieht in Lienz, dass einfach Lienz wieder die, zumindest in verhältnismäßig, wieder die Ausgehstadt war, die es in meinen jungen Jahren war. Das würde ich mir wünschen.
Sehr schön. Würde ich unterschreiben. Das heißt, jetzt fehlt nur noch meine Headline für 2026.
Ja, Chefredakteur darf einen Abschluss machen, wie sie es gehört.
Dann sage ich, meine Schlagzeile lautet, der Osttiroler Bote rüstet sich für die nächsten 80 Jahre. Wir feiern ja tatsächlich im Jänner unser 80-Jähriges und es macht mich wahnsinnig stolz, Chefredakteur dieser schönen Zeitung zu sein und Teil dieses schönen Verlages zu sein. Und ich denke, dass wir ganz auf einem guten Weg sind. Wir haben im abgelaufenen oder jetzt im endenden Jahr doch die eine oder andere Sache umgesetzt. Wir haben einen Podcast gemacht. Wir haben auf unserer Online-Plattform das Videosegment erweitert. Wir versuchen mit QR-Codes das Online-Angebot in unsere Printzeitung zu integrieren. Und ich finde auch, dass wir doch sehr viele schöne und coole Printausgaben produziert haben.
Ich finde das jetzt noch viel cooler, weil du bist, glaube ich, der vierte Chefredakteur, oder? In den 80 Jahren.
Nein,
das heißt, der fünfte. Der dritte. Überhaupt. Ja, war der Peter Durecker schon der Anfang ganz vorne? Ja. Welche Kontinuität ist das Blatt gehabt? Der Robert Hatzer war weit über 30 Jahre Chefredakteur,
ja,
oder?
Ja.
Und dann war der Peter Durecker 45 Jahre Chefredakteur sozusagen.
Ja, es hat natürlich in der Anfangszeit hat es den Sigmund Rainer gegeben.
Schon, gell?
Oder? Ja.
Ja,
der war für die Schriftleitung verantwortlich.
Ich glaube schon, dass der Peter Durecker ein paar Jahre später gekommen ist.
Deswegen. Und die Frau Elsbeth Oberlacher von den Dominikanerinnen.
Schon, und der Peter ist doch erst in die 50er Jahre gekommen, glaube ich,
genau.
Der Peter Durecker.
Ja, genau.
Also bist du doch Nummer 4.
Aber vier. So klassischer...
Na, Chefredakteur in dem Sinn. Aber ja. Wie schon gesagt, aber eigentlich gibt es vier Redaktionsleiter in diese 80 Jahre. Mhm. Also sieht man, auch da sieht man, dass auf Kontinuität Wert gelegt wird. Also müssen wir uns darauf einstellen, dass uns der Michael natürlich auch noch 30 Jahre erhalten bleibt.
Ja, ich denke, das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, Dieter, mit dir in diesem Jahr diesen Podcast ins Leben zu rufen und dann quasi am Leben zu halten. Bleib uns bitte erhalten. Und ja, ich wünsche jetzt ein schönes Weihnachtsfest allen unseren Hörerinnen und Hörern und ein gutes neues Jahr.
Jetzt darf ich nochmal meinen Senf dazugeben. Ich hoffe, dass uns die Hörer treu bleiben, dass die Hörerschaft wachsen wird und dass wir uns immer spannende Themen finden, witzige Themen finden und dass wir weiterhin schöne Plaudereien, die auch zum Anhören sind und angehört werden wollen, schaffen können. Frohe Weihnachten und danke fürs Dasein.